Am Telefon haben wir nun Peter Ulrich. Er arbeitet unter anderem am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin und leitet hier den Forschungsbereich Soziale Bewegungen, Technik, Konflikt und arbeitet mit dem am Aufbau des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Hallo, Herr Ulrich.
Hallo.
Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung ist ja als eine Art Netzwerkinstitut gedacht, das forschende Wissenschaftlerinnen zu diesem Thema zusammenbringen soll. Wie sind Sie denn da genau organisiert und wie arbeiten Sie?
Ja, die Protestforschung ist in Deutschland recht schwach verankert und deswegen haben wir uns quasi als Netzwerk von in dem Bereich aktiv Forschenden zusammengetan, um einen kontinuierlichen Austausch und eine kontinuierliche Forschung zu ermöglichen. Aber wir sitzen alle räumlich an den unterschiedlichsten Orten und forschen auch zu den unterschiedlichsten Themen in dem Bereich, organisieren aber über das Institut einen übergreifenden Austausch und haben da auch so bestimmte Schwerpunkte, die wir quasi als unsere Spezialitäten verfolgen. Beispielsweise machen wir häufiger Befragung von Demonstrierenden. Das ist so eines der Alleinstellungsmerkmale unseres Instituts.
Welche Ziele verfolgen Sie denn genau mit dieser Forschung?
Es geht darum, Wissen über Protest und soziale Bewegungen zu generieren. Die werden in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Also braucht es auch Einschätzungen dazu. Die Motivationen der einzelnen Teilnehmenden sind dabei aber auch noch sehr unterschiedlich. Manche machen das, verfolgen das wie ein Thema, wie jedes andere wissenschaftliche Thema. Es gibt halt einen Gegenstand, der erforscht wird. Andere, sicherlich ein großer Teil der Leute, macht das auch aus einer Sympathie mit verschiedenen sozialen Bewegungen heraus. Also um auch vielleicht sowas wie ein kritisches Reflexionswissen bereitzustellen. Aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, einen Gegenstand, der für unsere Gesellschaft eine große Bedeutung hat, eine zunehmende Bedeutung hat, also unkonventionelle Formen oder ehemals unkonventionelle, mittlerweile doch recht gewöhnliche Formen politischer Beteiligung auf der Straße, kompetent zu analysieren und zu verstehen.
Und heute soll es ja speziell um das Thema Versammlungsfreiheit gehen, welche als Grundrecht zum Beispiel im Grundgesetz verankert ist. Dennoch besteht häufig die Möglichkeit, dieses Grundgesetz einzuschränken. Haben Sie denn vielleicht eine kurze Übersicht über Länder, in denen aktuell die Versammlungsfreiheit besonders bedroht ist?
Also es gibt eine Grundtendenz in den vergangenen Jahren, die generell nicht positiv stimmt, was die Versammlungsfreiheit angeht. Natürlich ist es in einigen Ländern, wo es in den letzten Jahren autoritäre Entwicklungen gab, besonders schlimm. Aber insbesondere seit dem 11. September gab es so einen verstärkten Schub, nochmal durch den ganzen Terrordiskurs und so weiter, wo man sagen kann, dass sich erstens Tendenzen zur Überwachungsgesellschaft immer mehr verallgemeinern und dass man im Punkt Polizei und Versammlungsrecht auch sowas wie eine Verallgemeinerung eines Ausnahmezustands erlebt. Also sowohl der mediale Diskurs als auch die daran ausgerichteten Politiken leben von der Inszenierung, als würden wir in einer permanenten Dauerbedrohungssituation uns befinden, und das führt zur Einschränkung liberaler Rechte. Aber ganz konkret könnte man sagen, in Spanien wurde beispielsweise ein Versammlungsgesetz eingeführt, was als Knebelgesetz im Grunde genommen bezeichnet wurde, weil es der Polizei relativ willkürlich, völlig unabhängig von Gerichten, sehr starke Sanktionsmöglichkeiten und relativ beliebige Demonstrationsverbote beispielsweise ermöglicht. In Frankreich gilt seit mittlerweile ungefähr anderthalb Jahren der Notstand, der es ermöglicht, ohne Begründung Demonstrationen zu verbieten. Wenn wir in die Türkei gucken, da ist die Situation besonders dramatisch, wo selbst kleinste Äußerungen von Dissidenz und Nicht-Einverstanden-Sein mit dem Regime gerade zu massiver Verfolgung führen. Aber auch bei uns gibt es durchaus solche Tendenzen. Also es ist keinesfalls so, dass hier irgendwie alles zum Besten stünde. Es gibt bei der Polizei, die sich natürlich immer im Wandel befindet, eine starke Tendenz, Umbau vor allem als Aus- und Aufrüstung zu begreifen. Also die Überwachungskapazitäten steigen. Es werden neue, weniger tödliche Waffen eingeführt, neue Überwachungsinstrumente wie Bodycams beispielsweise. Und das auf einer Basis einer Organisation, die auch beispielsweise immer noch von sehr starken Feindbildern gegenüber Protestierenden geprägt ist. Dazu habe ich gerade einiges geforscht. Also es gibt in verschiedenen Ländern auch hier bei uns durchaus zur Sorge anlassgebende Entwicklungen.
Und wie wird das meistens dann begründet, dass man die Versammlungsfreiheit einschränken muss?
Es gibt da sehr unterschiedliche Begründungen. Ein Teil der Begründungen resultiert aus der aktuellen Dominanz neoliberaler Konzepte. Also beispielsweise gibt es durchaus Angriffe auf das Versammlungsrecht, die mit wirtschaftlichen Rechten begründet werden. Also dass beispielsweise Kosten, die entstehen für Geschäftsleute oder Umsatzverluste, die entstehen, wenn es zu Demonstrationen kommt, auf die Demonstrationen umgelegt werden sollen. Ein anderes, also das wäre jetzt so dieses neoliberale Anti-Protest-Moment. Ein anderes Moment ist natürlich in autoritären Regimen und in, ja, bei, also wenn wir jetzt hier bleiben, bei eher rechtsorientierten Landesregierungen, gibt es auch immer den Versuch, Protest möglichst klein zu halten und möglichst stark zu gängeln. Also es sind mehrere Versammlungsgesetze in den letzten Jahren, das ist ja Gesetzgebungskompetenz der Länder, mehrere Versammlungsgesetze eingeführt worden, wo es in einigen Ländern stark darum ging, die polizeilichen Eingriffsbefugnisse und die Überwachungsbefugnisse auszuweiten, beispielsweise verdeckte Überwachung einzuführen oder über Videoüberwachung in geschlossenen Räumen und so weiter, was dann jeweils zu rechtlichen Auseinandersetzungen geführt hat und auch teilweise dann verhindert werden konnte. Aber es ist schon immer ein Bestandteil autoritärerer, rechterer Politik, solche unkonventionellen, spontanen Formen der politischen Beteiligung eher zu gängeln und einzuschränken.
Und kann man auch pauschal die Akteure von solchen Beschneidungen festmachen? Gibt es die?
Naja, es gibt einen großen, eng verflochtenen Sicherheitssektor, in dem verschiedene Akteure da eine Rolle spielen. Da gibt es eine Mischung aus Polizei, Politik und auch Industrie, die da eine Rolle spielt. Also in der Polizei sind die Polizeigewerkschaften immer sehr wichtig in Forderungen nach mehr Rechten, die von der Politik häufig aufgegriffen werden, weil das ein Bereich ist, in dem man Symbolpolitik machen kann, also in dem man für starken Staat steht, kann man suggerieren, man würde irgendetwas handeln, obwohl einem Steuerungskompetenzen beispielsweise in der Sozialpolitik längst verloren gegangen sind. Aber die Industrie spielt eine große Rolle. Es gibt Privatisierungstendenzen. Ein Teil des Sicherheitsgewerbes ist privatisiert worden im Gefängniswesen beispielsweise. Oder es gibt so halb öffentliche, halb private Sachen wie private Sicherheitswachten und sowas. Und die Industrie ist auf den entsprechenden Kongressen, Messen und sowas, auf denen das Sicherheitsgewerbe sich trifft, sehr erfolgreich darin, auch ihre Produkte, die häufig eben Überwachungsprodukte sind oder Waffen sind, bei den entsprechenden Behörden auch zu verbreiten. Aber wie gesagt, das alles ist auch auf Basis zugespitzter gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu sehen. Einerseits ein neoliberales Dogma, was überall weit verbreitet ist, andererseits Gegenbewegungen. Das führt dann teilweise dazu, dass soziale Bewegungen, die als besonders gesellschaftlichen Status quo mit all seinen Ungerechtigkeiten wahren will, auch solche autoritären Tendenzen ausgehen.
Und zu welchen Mitteln wird dann immer gegriffen, um Demonstrations- oder Versammlungsfreiheit einzuschränken? Was gibt es da?
Es gibt sehr unterschiedliche. Also auf der juristischen oder gesetzgeberischen Ebene gibt es halt dann Versuche, das Versammlungsrecht in seinem Charakter mehr von einem Ermöglichungsrecht, was es eigentlich sein sollte, hin zu einem Gefahrenabwehrrecht. Aber auch auf Verwaltungsebene kann man etwas machen. Also es gab verschiedene Versuche von Verwaltung, beispielsweise Sanitäterkosten, die notwendig wurden wegen politischen Versammlungen, auf die Veranstalter abzuwenden. Also auch da, also bei jeder Demonstration können die lokalen Versammlungsbehörden durch Auflagen und so weiter durchaus eingreifen. Und auch bei der Polizei ist es dann ganz konkret, das wäre der konkrete Akteur, der im konkreten Vorort-Protestgeschehen entweder ermöglichend oder eher verhindernd wirken kann. Und das, da unterscheiden sich auch einzelne, also die Politiken der Polizei in den einzelnen Bundesländern, auch teilweise innerhalb eines Bundeslandes voneinander. Aber auf all diesen Ebenen gibt es Möglichkeiten, Versammlungsfreiheit zu ermöglichen oder eben auch einzuschränken.
Und das Anfertigen von Aufnahmen gilt ja auch so als Behinderung, zumindest bei Versammlungen. Sie beschäftigen sich ja speziell mit diesem Thema der Videoüberwachung. Was soll denn damit konkret erreicht werden?
Ja, das Hauptziel ist es, Verstöße gegen Gesetze aufzuzeichnen und damit die Verurteilungsquoten zu erhöhen. Also Videoüberwachung ist im Wesentlichen deswegen eingeführt worden, weil früher bei Demonstrationen sehr häufig viele Menschen festgenommen wurden und am Ende kaum jemand rechtskräftig verurteilt werden konnte. Dagegen richtet sich diese Beweissicherung mit Videokameras. Allerdings hat sie auch eben andere Effekte und Reaktionen. Da gehören durchaus auch dazu, dass eben Menschen, die keines Deliktes schuldig sind, trotzdem mitgefilmt werden. Es ist ein datenschutzrechtliches Problem. Es ist ein Abschreckungsproblem. Das heißt, Demonstrationen, die sehr stark polizeilich begleitet werden, die gefilmt werden, werden im Grunde genommen ein bisschen auch markiert als etwas Deviantes. Und wenn man weiß, dass beispielsweise Feindbilder und eine große Distanz zwischen Polizei und bestimmten Demonstrierendengruppen besteht, ein dauerhafter Konflikt, ist das eine Situation, die immer wieder auch so ein bisschen eine Dynamik hervorbringt, in der Protestakteure als symbolisch problematisch markiert werden und quasi weniger legitim auftreten können, schon allein durch die Art und Weise der Begleitung durch die Polizei und dann eben auch dadurch, dass sie mehr gefilmt werden.
Wie ist das denn rechtlich geregelt in Deutschland? Bis zu welchem Grad ist diese Maßnahme denn noch rechtens?
Naja, man muss sagen, dass es nach einer Zeit des absoluten Ausuferns von Videoüberwachung auf Demonstrationen deutlich weniger geworden ist. Das war insbesondere in den 90er und frühen 2000er Jahren so, dass auf bestimmten Demonstrationen quasi immer gefilmt wurde. Es gab dann eine ganze Menge Gerichtsverfahren, die verschiedene Sachen nochmal deutlich gemacht haben. Also erstens gibt es eine hohe Eingreifung. Schwelle. Das heißt, die Polizei ist nicht berechtigt, wegen jedes kleineren Delikts, wegen jeder Ordnungswidrigkeit und so weiter zu filmen, sondern weil das Filmen immer ein Eingriff in Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung ist. Es ist nur gerechtfertigt, wenn sehr hohe Rechtsgüter bedroht sind. Das heißt, wenn Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen. Das ist allerdings auch wiederum ein relativ unbestimmtes Thema. Deswegen gibt es auch diese vielen rechtlichen Auseinandersetzungen. Aber man kann es nicht einfach so ohne weiteres einsetzen. Und deswegen ist es etwas weniger geworden. Aber wie gesagt, unterschiedliche Polizeibehörden gehen da sehr unterschiedlich damit um. In manchen Bundesländern ist man da eher versammlungsfreundlich und das versucht das auch gesetzlich festzuhalten. In anderen wird relativ exzessiv davon Gebrauch gemacht.
Und darf man sich dann überhaupt dagegen schützen, wenn man sich zum Beispiel vermummt oder zumindest etwas unkenntlich macht?
Man darf sich schon schützen, aber nicht alles ist erlaubt. Gerade Vermummung ist beispielsweise in Deutschland verboten und das produziert eine Asymmetrie von Sichtbarkeit. Also wenn wir uns anschauen, wie Polizei heutzutage in der Regel ausgestattet ist, insbesondere bei konfliktreichen Anlässen, dann sind das komplett uniformierte, ein bisschen wie Robocop anmutende, ja fast Rüstungen, was Beamte da tragen, mit einer völligen Unkenntlichkeit. In den fast allen Bundesländern gibt es auch keine Kennzeichnungspflicht. Also es gibt nur wenige Ausnahmen, wo Beamte individuell gekennzeichnet sind. Die Demonstrierenden dürfen sich nicht vermummen. Sie versuchen natürlich trotzdem Unkenntlichkeit zu steigern, beispielsweise durch gleichförmige Kleidung und ähnliche Sachen. Aber das ist ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo die Polizei sicherlich der machtvollere Akteur ist, wo es kein symmetrisches Verhältnis gibt.
Sie haben vorhin gesagt, dass es jetzt weniger geworden ist mit der Videoüberwachung. Sehen Sie diese Tendenz weiter bestehen oder wie ist die weitere Entwicklung da zu sehen?
Also die Polizei ist ein bisschen in ihre Schranken gewiesen worden. Dafür sind aber auch neue Gesetze geschaffen worden, also neue Länderversammlungsgesetze, die wiederum bestimmte Formen der Videoüberwachung erstmal explizit legalisiert haben. Also beispielsweise ist in Berlin extra ein Versammlungsgesetz geschaffen worden, das nur dem einen Zweck dient, Übersichtsaufnahmen zu legalisieren, also solche Aufnahmen, die vom Hubschrauber beispielsweise Bilder in eine Einsatzleitzentrale übertragen. Das gab es vorher nicht. Jetzt ist es explizit legalisiert worden. Was in dem Feld passiert, ist, dass beide Akteure, Polizei und Protestierende, sich gegenseitig beobachten und ihre Strategien natürlich aufeinander einstellen. Eine Antwort der Polizei in diesem Kampf um Bilder und um Deutungshoheit ist beispielsweise, dass sie ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Und das geht dann darum, quasi auf diese Art und Weise über Facebook, Twitter und ähnliche Kanäle trotzdem ihre Deutung und ihre Sichtweisen sehr prominent zu machen. Das also ist im Grunde genommen, sieht man dann ein Ausweichen auf andere Terrains.
Nicht nur was die Videoüberwachung angeht, könnten Sie eine Prognose für die Versammlungsfreiheit zu den aktuellen Protesten geben, also wie in den USA, in der Türkei oder Rumänien jetzt?
Meine Prognose ist, dass derzeit wie generell gesellschaftlich irgendwie Optimismus nicht gerade angebracht scheint. Es gab eine lange Phase der Liberalisierung im Protestpolicing ab etwa den 60er Jahren. Also in vielen Ländern eine steigende Akzeptanz für demokratische Rechte, eine steigende Anerkennung für Demonstrationen, eine nach und nach wachsende Durchsetzung von deeskalativen Polizeistrategien, allerdings nicht überall. Also in Ländern wie den USA, die sehr, sehr viele unterschiedliche Polizeibehörden haben, ist das sehr unterschiedlich. In Frankreich ist ein deeskalatives Vorgehen auch quasi unbekannt. Hierzulande gab es da sehr positive Entwicklungen, dass die Polizei nicht mehr wie in den 60er Jahren bei dem kleinsten Problem anfängt loszuknüppeln. Aber ungefähr seit 15 Jahren mehren sich die Zeichen, dass diese Liberalisierungsphase vorbei ist. Seit den Gipfelprotesten, die massiv behindert worden sind, die durch große Abschottung, durch massive Demonstrationsverbote betroffen waren, durch die zunehmende Aufrüstung der Polizei mit der schon beschriebenen Ausstattung mit Waffen und Überwachungstechnik und so weiter und mit dem teilweise doch sehr rabiaten Vorgehen gegen diejenigen, die als quasi radikal oder antagonistisch wahrgenommen werden. Und damit haben wir eine hochproblematische Tendenz und die wird bis auf die Spitze getrieben und immens verstärkt in denjenigen Ländern, in denen autoritäre Regime in der letzten Zeit die Macht ergriffen haben. Und deswegen also für Optimismus derzeit keinerlei Anzeichen.
Trotz dieser düsteren Prognose, die Sie gerade gegeben haben, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und sende schöne Grüße nach Berlin.
Vielen Dank. Ja, danke ebenso.
Dankeschön.